Liebe Gemeinde Lies, ich danke euch herzlich, darf ich bei euch heute sein und mit euch das Wort Gottes anschauen. Für die, die uns noch nicht kennen, ich bin der Levin Binder, die Carmen ist meine Frau. Wir haben dieses Jahr im Januar geheiratet und dürfen jetzt zurzeit das Praktikum machen, oder vor allem ich, in Bern, in Reffingen. Ich bin dort einerseits aufgewachsen und andererseits bin ich jetzt am Studieren, am Beatenberg, also wie der Timo, wie verschiedene andere. Und sie sind eigentlich dort am Wohnen. Wir sind jetzt, oder ich komme jetzt ins dritte Jahr vom Studium. Und dann bereiten wir uns vorbereiten für einen vollzeitlichen Dienst. Und das hier, danke euch, ist eine mega tolle Übung für mich. Und ich hoffe, es dient euch genauso. Und ja, vor dem Studium habe ich Informatiker gemacht. Meine Frau ist Mediamatikerin, also arbeitet mit Design in der GFC. Und sind von dem her Theologie und Informatik ein bisschen unterschiedlich. Aber das zu unserer Persönlichkeit, darf gerne schon auch noch mehr fragen. Und ich möchte mit euch heute den Text aus der Weisheitsliteratur anschauen, vom Alten Testament. Das ist der Psalm 131. Es ist ein sehr kleiner und unscheinbarer Psalm, aber ich finde genauso schon sein Inhalt unscheinbar. Aber eine mega Lektion für uns, weil es lehrt uns Stolz und Hochmut abzulegen und stattdessen Ruhe zu finden im Herr. Mir imponiert der Text mega und darum lese ich ihn jetzt einfach ganz durch. Es sind nur drei Verse, Psalm 131, ich lese aus der Schlachter. O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Israel, hoffe auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Wir lesen als Verfasser von dem Psalm im obersten Titel ein Wallfahrtslied von David. Also, der Kontext ist uns damit hier eigentlich schon gegeben. Es ist ein Psalm vom König, von unserem gesalbten David, den wir auch aus dem Alten Testament kennen. Und Kommentatoren sind sich jetzt unterschiedlicher Meinung, wenn wirklich der Kontext ist. Wir haben sehr wenig zur Geschichte hinten dran gegeben, weil es auch so wenig ist im Text. Aber man nimmt da einerseits, kann es sein, wo der David, der Schwiegersohn vom Saul ist geworden, wo er einerseits seine Tochter bekommen hat, oder schon schon als Kontext kann sein, wo der David vor der Bundeslade getanzt hat und selber seine Niedrigkeit erkannt hat vor dem Herr. Jedenfalls ist einmal der Psalm in früheren von seiner Regierungszeit geschrieben worden und er war hier noch völlig bescheiden. Er hat nicht nach dem Höhen gestrebt, obwohl wir ja auch schon wissen, er ist als Hirtenjunge, wo er ein Musiker war, ist er gesalbt worden und ihm ist das Königtum verheißen worden. Und trotzdem hat er sich geduldig an Gottes Verheißung festgeklammert. Er ist schlussendlich auch vom Saul verfolgt worden. Er hat Umwege erlebt. Er ist erniedrigt worden. Und unter anderem ist auch der Psalm entstanden. Ja, die Überschrift zeigt uns auch noch weiter. Ein Wallfahrtslied. Also, der Psalm ist für einen speziellen Anlass geschrieben worden. Er ist nicht echt für immer. Oder, also man kann natürlich immer wieder lesen. Aber er hat ein Ereignis und er kann übersetzt werden als das Lied des Aufstiegs. Und wenn man das auch noch nicht mehr sagt, es war einerseits dann, wo die Gläubigen, also die Juden im Alten Testament, beauftragt wurden, nach Jerusalem zu pilgern. Das dreimal im Jahr. Und wir haben ganze 15 Stück von denen in den Psalmen, das ist ja Psalm 120 bis Psalm 134, haben wir alles Wallfahrtslieder, also Lieder, die sie auf dem Weg gesungen haben. Um sich einerseits zu erinnern für sich selber, zum Nächsten, aber vor allem zum Gott zu preisen. Und wir lesen den Auftrag, dass sie die sollen singen im 2. Mose 23 und im 5. Mose 16, wo Gott drei Feste als Grund gibt. Das ist einerseits das ungesäuerte Brotfest, das kennen wir als das Passafest, wo sie den Auszug aus Ägypten feiern. Wir kennen das Erstlingsfruchtfest, das ist heutzutage bekannt als Pfingsten, Früher war es eine Dankbarkeit für die Ernte. Und dann noch das Laubhüttenfest. Also an diesen drei Festen sind die Juden nach Jerusalem pilgert, von den umliegenden Gebieten, und haben die gesungen. Genauso habe ich aber auch ein Zitat von Charles Spurgeon, was er zu diesem Psalm sagt. Ich finde das mega spannend, und er sagt dazu, es ist einer der kürzesten Psalmen zum Lesen, aber einer der längsten zum Lernen. Es spricht von einem kleinen Kind, aber es enthält die Erfahrung eines Mannes in Christus. Gern starten wir also ab dem Vers 1, wo der David schreibt: O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Also der David fährt hier an, indem er sich an Herr wendet. O Herr. Er weiß, er kann sich allein völlig auf den Herr vertrauen. Der Herr ist der, der ihn erhört. Und ich würde sagen, es ist ein Trugschluss, zu sagen, dass sich der David schon direkt mit dieser Aussage einfach selber stolz macht, indem er das sagt. Vielmehr würde ich sagen, es ist eine Feststellung von seinem Leben, wo wir ja auch in der Geschichte vom Samuel-Buch und sonst in seinen Psalmen dürfen sehen. Der David war demütig. Er hat Stolz, vor allem am Anfang von seinem Leben, nicht gehabt. Wir kommen dann später noch, wie es sich ein bisschen entwickelt hat. Aber der David beschreibt, wie sein Herz nicht hochmütig ist. Und im jüdischen Verständnis war das Herz dann viel mehr gewesen als die Muskelpumpe, die wir heute eigentlich humanistisch verstehen. Sondern vielmehr ist es das Herz, das auch das ganze Sein beschreibt. Also es ist der ganze Verstand, es ist das Innere selber, es ist sein Charakter, also alles, was ihn ausmacht. Und sein Verzicht auf Hochmut ist viel mehr als einfach intellektuell. Es war eine Demut, die er sein ganzes Leben durchdrungen hat, die jede Facette hatte. Und das Demütigsein, das Verhalten wird uns von Gottes Wort auch an drei weiteren Stellen im Wort beschrieben oder wirklich beauftragt. Wir lesen einerseits Sprüche 3,34, dass Gott den Demütigen Gnade gibt und dass er den Hochmütigen widersteht. Und das Prinzip sehen wir dann auch vom Jakobus im 4,6 und im 1. Petrus 5,5 aufgegriffen und auf die Gemeinde angewendet. Also, wo sie beide uns mitteilen, Gott möchte, dass wir demütig sind. Er nähert sich uns, wenn wir demütig sind. Als Zweites sehen wir genauso, seine Augen sind nicht stolz. Der David hat gelernt, seinen Stolz abzulegen. Vorher hat er den Hochmut abgelegt, also jetzt auch der Stolz. Und wenn wir das eigentlich genauer betrachten, dann sehen wir, dass man nur mit Hochmut eigentlich stolz werden kann. Weil Hochmut tut sich selber überschätzen. Es macht einem arrogant und man fährt dann an, auf andere überzuschauen. Andere tiefer einordnen als einem selber. Also, man hält sich selber besser als andere und stellt sich über sie. So, dass man auf ihr Tun oder auf das andere Sein herabschauen kann. Und eigentlich völlig das Gegenteil von dem, was wir als Nachfolger Jesu berufen sind. Wir sollen demütig sein, wir sollen das andere auflüpfen und uns dem anderen niedrig sehen oder unterordnen. Nicht unseren Willen, sondern dem anderen seinen Willen suchen. Ja, der David zeigt hier, wie stark er einen schon verändert ist worden. Wie er die Verheißungen von Gott gekannt hat und trotzdem ist er nicht stolz geworden. Er hat so ein grosses Verheißung gehabt und das dürfen auch wir heute haben. Was haben wir für eine wunderbare Verheißung, wenn wir Jesus, sein Kind sind und Gottes Kind und das ewige Leben und so viel mehr noch dürfen vor uns haben. Wir sehen im zweiten Teil von Vers 1, wo er schreibt, ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu gross und zu wunderbar sind. Nachdem uns jetzt der David beschrieben hat, wie seine innere Haltung ist, dass er nicht hochmütig und stolz ist, sehen wir auch, was er äußerlich nicht tut. Er konzentriert sich nicht auf Sachen, die über ihm liegen, die er gar nicht erreichen kann, die falschen Ehrgeiz hat. Wenn wir das Wort wunderbare Dinge anschauen, dann sehen wir, durch das Wort Gottes ist das eigentlich alles die mächtigen Taten, die der Herr da hat. Also zum Beispiel Ausführung von Ägypten oder die grossen Wundertaten, dass das meistens diese Sachen beschreibt. Und der David erkennt hier, dass der Herr allein die Wunder tut, dass nicht er das kann bewirken. Und er schreibt hier im Psalm 136, 4, ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Gnade währt ewiglich. Also David akzeptiert seine Grenzen mit Demut. Genauso hat auch der Hiob im Buch Hiob auch seine Demut erkannt. Am Schluss von seinem Leben erscheint Gott ihm und der Hiob erkennt, dass, oder tut Buße, dass auch er sich der Wille und Gedanken Gottes angemasst hat oder bestimmt hat. Und genauso demütigt auch er sich. Herr, du bist der Einzige. Wer kann dir Ratschluss geben? Wo wir auch sehen, so viele Männer Gottes, die sich demütigen vor Gott, die uns erkennen, wie tief sie sind im Vergleich zu Gott. Mit dem Wissen, das David den Psalm geschrieben hat, hilft uns aber eigentlich auch vor einer Überinterpretation. Weil wir wissen, David ist König geworden. Er hat etwas viel Höheres gehabt. Also, es schützt uns eigentlich davor zu sagen, ja, man darf nicht etwas in der Gesellschaft anstreben und wir dürfen nicht Gottes Ziel suchen und sollte eigentlich fuhr oder so um sein, sondern David wendet sich eigentlich gegen höhere Positionen, wo wir selbstsüchtig suchen wollen, wo wir ehrgeizig mit uns, mit falschem Ehrgeiz suchen wollen, wo nicht von Gott auf unser Herz gelegt ist worden oder wo Gott oder vielleicht auch automatisch gegen Gottes Wort spricht. Und für uns stellt sich jetzt die Frage, was ist oder wie erkennen wir den falschen Ehrgeiz? Und ohne auf die Möglichkeit, jetzt alle einzugehen, hilft uns vor allem eine Frage dabei. Das ist einerseits, ist der Fokus von dem Ehrgeiz, den wir haben, oder von dem, was wir unbedingt erreichen wollen, ist das auf mich selber gerichtet oder ist es auf Gott gerichtet? Also, möchte ich damit im Gottesreich dienen? Ja, nicht zu meiner Ehre oder mein Ansehen erhöhen oder mein Können darstellen, sondern soll Gott allein gepriesen werden. Und falls es das Zweite ist, dass es also nur für uns ist, dann dürfen wir eigentlich mit gutem Gewissen es Gott wieder herlegen und sagen, Herr, verändere du uns und richte mich wieder auf dich aus. Weil wir dort dürfen sehen, wie auch er uns in diesen ehrgeizigen Sachen verändert auf sein Kreuz her. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, dann sehen wir auch, wie Jesus uns eigentlich genau das lehrt. Er lehrt uns, den niedrigen Platz anzunehmen und anzustreben, also Demut zu suchen und nicht den höchsten Platz. Wir lesen zum Beispiel im Lukas 14, 7, da hat Jesus ein Gleichnis vor einer Hochzeit mit einer Sitzordnung. Und einerseits erklärt er den Auftrag, dass wir nicht den höchsten Platz suchen sollen, weil es kann aber zu uns kommen und uns bitten, runter sitzen, sondern wir sollen vielmehr den letzten Platz suchen und wenn es so gewillig ist, von einerseits von Gott, was wir heute wissen, aber auch von dem im Gleichnis von den Gästen, dass man die Ehre bekommt und darf aufsitzen. Und das Gebete von dem Gleichnis ist schlussendlich in Lukas 14,11. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also, das ist das auch genau, was wir in Jesus selber dürfen erkennen. Er hat sich völlig erniedrigt. Wenn wir auf David sein Leben schauen, dann sehen wir, gegen den Schluss von seinem Leben oder im Weiterfolgenden von seinem Leben, hat er auch er angefangen, Ehrgeiz zuzulassen. Er ist gefallen in Sünde mit der Bathseba und weitere Sachen. Und wir sehen aber bei Jesus, er ist nicht gefallen. Er hat sich erniedrigt bis zum Schluss. Willig ist er der Gehorsam gegangen von seinem Vater. Er ist wirklich das wahre Vorbild. Oder David, der ihn wieder überschattet, der auf ihn zeigt, auf Jesus selber. Und wir lesen in Philipper 2, 8 bis 9, wo der Paulus genau das beschreibt, was Jesus gemacht hat. Er liest es da aus der Hoffnung für alle, weil ich es ein bisschen verständlicher finde. Er erniedrigte sich selber noch tiefer, also Jesus, und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Und das Versprechen verheißt Gott genauso uns. Nicht, dass wir den Namen von allen Namen bekommen. Wir sind Kinder Gottes. Nur. Und trotzdem haben wir das Versprechen, dass Gott uns wird erhöhen wird, nach seinem Willen, nach dem, wenn wir uns ihm erniedrigen. Selber erkennen, wie wir sind. Und das ja nicht, weil wir gut sind oder weil wir jetzt Gutes tun, jeden Tag, in der Gemeinde, oder weil wir uns mega investieren in andere Leute, vielleicht zur Show können setzen. Nein, weil wir eigentlich dürfen erkennen, was Jesus für uns da hat. Weil wir dürfen erkennen, er hat meine, deine Sünde gedreht am Kreuz. Und wir können eigentlich gar nicht anders tun, als zu Jesus kommen und sagen, Herr, nimm du mein Leben. Wir können Gott nichts bringen, was uns stolz machen kann, oder wo auch Gott darauf stolz sein kann, der nicht irgendwie mit Sünde gleich noch befleckt, sondern vielmehr haben wir ihn gebraucht, dass er uns rettet, dass er ans Kreuz geht, weil wir es selber nicht haben können. Und schlussendlich wird uns der Herr entsprechend vergelten. Also, wir müssen nicht mehr auffallen oder wir müssen nicht irgendetwas Grosses tun, wo der Herr hat für uns Grosses da. Er hat das Kreuz dreht für uns, er hat die Sünde auf sich genommen, er hat ja die Sünde besiegt, er hat den Teufel besiegt. Wir dürfen jetzt Frieden haben mit Gott. Wir sind nicht mehr in Rebellion gegen Gott. Und als Kind haben wir genau den Zuspruch, dass er auch unsere Nöte jetzt stillt, weil wir seine Kinder sind. Schaut er zu uns und er versorgt uns. Und schon allein das darf uns eigentlich völlig zufrieden stellen. Er rüstet uns aus mit dem, was wir täglich wieder neu brauchen. Ja, wir das, was wir brauchen, um in seinem Reich ein Licht zu sein. Auch wie der David sagt, nicht das Riesige anzustreben, in der Gemeinde, nicht mega verändernd zu sein, sondern vielmehr das, was uns der Herr täglich zuteilt. Dass wir in diesen Situationen, die wir haben im Tag, dürfen ein Licht sein dürfen. Zum Beispiel die Möglichkeit von Gastfreundschaft zu leben. Oder Hilfsbereitschaft, wenn jemand Hilfe braucht, sei es Fremde oder Freunde. Oder wenn wir sogar die Möglichkeit haben, ein Zeugnis von Jesus zu geben. Wenn uns Menschen fragen, woher haben wir Hoffnung? Was ist das, was uns da verändern, was wir auf ihn zeigen können? Nicht, weil wir es können, sondern weil wir jemanden haben, Jesus Christus, der uns innerlich verändert hat. Und die grossen Taten dürfen wir wissen, die macht Gott, die macht der Heilige Geist in den Menschen. Wir sind nicht zuständig. Es darf uns auch entlasten. Wir müssen nicht Grosses bewirken, sondern wir dürfen treu sein in dem Kleinen, was wir bekommen haben. Wenn wir jetzt weiter schauen im Vers 2, dann sehen wir, wie der David schreibt, nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Also David vergnügt sich jetzt hier nicht mit Stolz oder Hochmut, sondern stattdessen hat er Zufriedenheit im Herr gesucht. Die Ruhe von seiner Seele beim Herr. Er ist einfach zufrieden, was Gott für ihn da hat. Er strebt nicht nach mehr. Er bringt dann auch den Vergleich vom Entwöhntsein in die Arme von seiner Mutter. Oder wie das Kind in den Armen der Mutter. Und vielleicht bist auch du genauso jemand, der sich jetzt oft echt getrieben fühlt, Grosses müssen zu tun oder immer die Ideen müssen umsetzen, die er vielleicht so nicht schafft. Weil wir oder auch aus dem eigenen Leben merken, die grossen Sachen einfach oftmals einfach nicht realistisch sind. Und trotzdem, man oft meint, Gott fordert aus einem. Und darf ich dir genauso mit dem Psalm sagen, den völligen Ehrgeiz dürfen wir ablegen. Wir dürfen uns im Herr begnügen. Das heisst nicht, dass wir jetzt faul werden, sondern dass wir einfach dürfen wissen, er tut es in uns. Und wir dürfen auch das Kleine uns dann mit dem begnügen. Es muss nicht riesige Veränderungen sein. Und der David spricht jetzt auch weiter, nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt. Also, er legt hier einen speziellen Schwerpunkt im Hebräischen auf das, was er da hat. Ist noch speziell, vielleicht beim einen oder anderen, wo wir aber sehen dürfen, er tut hier sich selber betonen. Klar wird der David auch zeugen, dass schlussendlich das Werk im Herr das vollbracht hat. Also nicht, dass er alles gemacht hat, aber vielmehr sehen wir, dass auch er, der David, jetzt schlussendlich auch die Ruhe gesucht hat. Dass es Gott nicht einfach für ihn da hat und er war nur ein Roboter gewesen, oder der sich verändert hat, sondern genauso hat er sich aufgemacht und die Ruhe gesucht. Und so dürfen wir auch uns genauso heute Nachmittag, je nachdem, wie der Zeit hat, ja, die Stille und die Ruhe im Herrn suchen. Und wir dürfen sie und sollen so aktiv suchen. Und nicht einfach warten, bis sich unser Leben oder unsere Agenda vielleicht entschleunigt, sondern wirklich auch zur Ruhe kommen in Jesus. Der ist ja der Gedanke vom ganzen Sabbat hier. Der Sabbat ist nicht für Gott geschaffen worden, sondern er ist für uns Menschen geschaffen worden. Wir dürfen zur Ruhe kommen. Und Jesus hat ja das so erfüllt. Und wir dürfen jetzt überall zur Ruhe kommen in Jesus. Und David, seine Seele ist jetzt beruhigt. Und man kann so übersetzen mit, er hat seine Seele zum Schweigen gebracht. Der David ist jetzt geborgen im Herr. Und er schreibt hier im Psalm 62, 2, nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Genauso kommen wir aber jetzt auch zum entwöhnten Kind. Also er schreibt wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Und was ist das entwöhnte Kind? Ich denke, unsere anwesenden Mütter könnten da noch viel mehr erzählen, was das wirklich ist, als ich selber, was nicht lieblich erfahren hat. Aber ich versuche es euch genauso aus meiner Recherche wiederzugeben. Und im kurzen Blick heisst es eigentlich, dass wir, also, oder dass ein entwöhntes Kind das Kind ist, das nicht mehr gestillt wird, wo die Muttermilch selber nicht mehr nötig hat. Und zur Davids Zeit hat es noch viel mehr beinhaltet. Es war weitreichender Genutz gewesen. Also eigentlich die Versorgung, die das Kind gebraucht hat, bis zum Ende, wo es eigentlich vollständig nicht mehr von der Mutter abhängig war. Im alten Israel ist das 3 Jahre, oftmals sogar 4 Jahre, gedauert. Und nach dieser Zeit war das Kind reif genug gewesen, um Fremden völlig anvertraut zu werden, wo es nicht mehr unbedingt bei den Eltern leben musste. Man sieht so eine Situation im 1. Samuel 1, wo Hannah zum Tempel kommt. Sie bekommt ihren Sohn, der Samuel. Und sie hält ihn bei sich, wo man eben sieht, 3 Jahre. Und nach dieser Entwöhnung geht sie ihn weiter in den Tempel, wo er am Herr dient, wo er grosszogen wird, ohne Hannah. Also, der David ist genauso wie ein entwöhntes Kind, wo nicht mehr die Muttermilch braucht, ist er ruhig. Er ist zufrieden in seinen Nöten. Oder eben seine Nöte sind gestillt. Er ist nicht mehr hin und her getrieben von dem, was er braucht und unbeholfen, sondern vielmehr ist er jetzt versorgt. Er hat das, was er braucht, was seine Mangel auch erfüllt hat, weil es Jesus und Gott ihn erfüllt hat. Also wie der Vergleich vom Kind, der geborgen ist in den Armen, wo jetzt nicht mehr einfach immer Muttermilch braucht, sondern es kann sich in die Arme von der Mutter einnisten oder einfach kuscheln und Liebe genießen, Kameradschaft, die Nähe. Und genauso sucht auch der David die Nähe von Gott. Er ist ruhig und auch genährt, ähnlich. Und der David wiederholt es nochmal: wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Er wiederholt es, einerseits zur Hervorhebung, aber zeigt doch genau, was das eigentlich bedeutet. Ja, der Entwöhnungsprozess ist ja für ein Kind, ja, wirklich unverständlich und eigentlich seltsam. Als Erwachsene und Eltern verstehen wir das ja grossermaßen. Wir alle sind durch den Prozess durchgegangen. Aber für ein Kind, denke ich, wenn man es fragen würde, wäre das ein gewissermaßen ein Kampf. Es ist etwas, wo also Muttermilch auch früher gebraucht ist worden, wo jetzt plötzlich entnommen wird, wo früher für das Kind unverzichtbar geschonen hat, wo mit etwas Neuem ersetzt wird. Und plötzlich verliert die Muttermilch die Notwendigkeit. Und sobald es überstanden ist, merkt aber das Kind es vergraben, eben nicht mehr unruhig, sondern geborgen in Liebe. Ja, und möge Gott uns doch eigentlich von unserem Egoismus, von unserem Stolz oder von unserer Selbstsucht entwöhnen, dass wir genauso von diesen Sachen, die wir haben, dürfen ruhig werden und zu Gott kommen. Um ja notwendigerweise nicht mehr von ihm einfach etwas zu fordern, sondern zufrieden sein, das, was Gott uns auch gibt. Und genauso, wo wir auch vielleicht lernen, unsere Selbstständigkeit abzulegen, dass wir immer abhängig, unabhängig müssten sein oder dass wir gar keine Hilfe brauchen, sondern wo wir dürfen einerseits in der Gemeinde, aber vor allem vor Gott lehren, Herr, ich brauche dich, ich brauche das Nächste. Wir brauchen einander, um in der Gemeinde und in Gottes Reich können, vorwärts zu kommen. Ja, bei ihm sucht der David Zufriedenheit. Nicht nur, weil er einfach es gut möchte haben, sondern weil er den Zuspruch hat von Gott. Und er lässt sich die Nähe vom Herrn nicht stellen. Also, lassen wir doch uns auch einfach die Nähe vom Herrn nicht stellen mit dem, was uns täglich ablenken kann. Wir haben mittlerweile so viel Lärm in unserem Leben, der uns ablenken möchte, sei es Stolz oder Hochmut, sei es verschiedene Eindrücke, die wir haben, sei es unsere Sorgen, unsere Ängste, die wir vielleicht haben, in der Familie, im Job, über Geld oder Erwartungen und Eindrücke oder auch die Social Media, die uns so viele Sachen aufnehmen, die uns so viel bestimmen, wo wir aber wissen dürfen, und uns der Psalm sagt, richte wieder auf den Herr aus. Den Lärm dürfen wir uns entwöhnen davon und uns auf ihn ausrichten, auf Gott ausrichten. Und wunderbarerweise bleibt jetzt der David mit dem Vers 3 nicht einfach bei sich mit dieser Zufriedenheit. Er hat Gott gefunden, der ihn erfüllt, und er bleibt damit jetzt nicht bei sich, er geht weiter. Er ermahnt jetzt das Volk Israel, die gleiche Zufriedenheit im Herr zu finden. Im Herr allein. Er schreibt, Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Also, Israel, hoff auf die Zufriedenheit und lerne zu leben oder zu sein in Gott, dass die Hoffnung allein auf ihn gesetzt wird, nicht auf materielle Güter oder auf den Stolz oder sonst etwas, was wir im Leben haben können, sondern dass wir dürfen allein auf den Herr schauen dürfen. Nichts und niemand kann uns schlussendlich mehr Gewissheit geben als die Hoffnung auf den Herr. Und man sieht so der David, dass er wenn ein Mensch entwöhnt ist von dem ganz vielen Lärm oder von dem, diesen selbstsüchtigen Wünschen oder Stolz und Hochmut, dass er jetzt anfängt, auf andere zu schauen. Also es ist von sich weg, geht gegen außen, von innen zum Nächsten. Der David hat also erfahren, was wirklich Ruhe ist und möchte es jetzt genauso weitergeben. Er hat erfahren, was Gerechtigkeit ist im Herr, was Rettung ist und geht es weiter. Es ist also nicht ein Rückzug in sich selber, wenn wir entwöhnt sind und dass wir einfach ich und mein Herr bin, sondern wir dürfen es weitergeben. Die Hoffnung, die wir haben, die Ruhe, die wir dürfen haben, dürfen wir anderen Menschen Ruhe geben, dürfen bei uns wieder zur Ruhe kommen, weil wir genau die Ruhe dürfen haben. Und wie lange sollen wir jetzt auf den Herrn hoffen? Der David zeigt uns, ja, von jetzt bis in die Ewigkeit, antwortet er. Also, es ist einerseits eine Entscheidung, ja, ich hoffe jetzt auf den Herrn und hat den Anfangspunkt, aber ab da soll es dann nicht mehr stoppen. Es soll heute und auf weiter sein. Also nicht, sobald wieder Ängste oder Zeiten kommen in unserem Leben, soll die Hoffnung verschwinden, sondern wir sollen beständig weiterhin auf ihn hoffen, weil wir zur Ruhe sind gekommen. Ja, wie ein entwöhntes Kind, das ja nicht wieder zurückgeht zur Muttermilch irgendwann von seinem Leben, sondern es ist entwöhnt und es geht weiter in seinem Leben. Und so auch wir sollen wir die Zufriedenheit im Herr finden und ab da weiterschreiten in dieser Zufriedenheit. Und das Verb hoffen, das der David hier braucht, ist nicht passiv, also dass wir es einfach so an uns passieren und hoffen, sondern es beschreibt eine aktive Erwartung. Man soll aktiv auf den Herr hoffen, gespannt sein eigentlich einerseits. Also auf eine Art, ich warte jederzeit, dass jemand in die Tür kommt, reinkommt, genauso hoffnungsvoll warten, dass der Herr uns Ruhe schenkt, dass der Herr zu uns kommt und uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Und das die ganze Zeit von unserem Leben bis zur Ewigkeit. Also nicht nur in speziellen Situationen, wenn es uns gut geht, sondern wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Kämpfe haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir unsere Familie Sachen erlebt haben, die uns vielleicht nicht danach sind, oder wenn wir Job Sachen erleben, dass wir auch dann dürfen auf ihn hoffen.
Ja, zusammenfassend wollte ich Folgendes sagen. Als Nachfolger von Jesus sind wir berufen, einerseits stolz und egoistische Ehrgeiz oder falsche Ehrgeiz abzulegen und uns vor Gott zu erniedrigen. Wir sehen das in Jesus, er hat sich vor Gott erniedrigt und genauso dürfen wir in seine Fußstapfen gehen. Er gibt uns die Kraft dazu und schlussendlich auch die Hoffnung, weil wir haben selber nichts, wo wir stolz darauf sein können. Jesus hat für uns alles da und rüstet uns mit dem aus, was wir Tag für Tag brauchen. Und als zweiter Punkt, ja, stattdessen jetzt stolz zu sein, dürfen wir wie ein entwöhntes Kind Ruhe finden und Stille, wo ihn selber sucht, wo der Herr wirkliche Zufriedenheit findet. Und als drittes, die wahre Zufriedenheit schaut jetzt nicht nur auf sich selber, sondern sie schaut wirklich auf den Nächsten, auf mich und die, wo Hoffnung spendet, wo in Freudezeiten, aber auch in schlechten Zeiten für uns da ist. Immer, jederzeit. Ich möchte gerne mit euch noch beten.